Herzlich willkommen zum Podcast Wirtschaftsversprechen Deutschland. Wo geht die Reise hin? Mein Name ist Sven Göth und ich freue mich, gemeinsam mit dir auf Entdeckungstour zu gehen. Im Spannungsfeld zwischen Vergangenheit und Zukunft wollen wir auf den benötigten Wandel, die relevantesten Trends und Treiber unserer Zeit und auf die wichtigsten Aspekte der digitalen und sozialen Transformation schauen. Können wir Zukunft denken? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wirtschaftsversprechen Deutschland. Wo geht die Reise hin? Heute beschäftigen wir uns mit Ökosystemen für Innovation, für Entwicklung und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit von Organisationen. Das mache ich mit niemandem Geringeren als zum einen mit der lieben Deepa Gautam-Nigge, VP Corporate Development at SAP und auf der anderen Seite mit Axel Dennis, Director Corporate Development and Innovation, Head of Strategy at PwC Deutschland. Axel, Deepa, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Hallo Sven.
Ich kenne euch ja auch ein bisschen, aber auch noch nicht mal so gut. Dementsprechend freue ich mich auch, so ein bisschen hinter die Facetten von euch beiden zu schauen. Ich kann mir natürlich sehr, sehr viel hinter euren Titeln vorstellen, würde aber euch beide einmal bitten, sich den Zuhörern noch mal kurz vorzustellen.
Ja, hallo, Deepa Gautam-Nigge, wie du schon sagtest, Sven, bei SAP in der Konzernstrategie angesiedelt, also Corporate Development. Da gucke ich vor allem auf das Thema strategische Venture Investments. Und genau, meine Reise dorthin gestartet habe ich eigentlich vor über, mittlerweile sind es 20 Jahre, 24 Jahre fast, in einem Startup, einer Ausgründung aus einem Institut der RWTH Aachen. Es war ein Plattform-Business-Modell im B2B-Bereich, irgendwie was im Jahr 2000, 2001, als das Startup gegründet wurde, eine etwas wilde Angelegenheit war, weil so viele Startups gab es noch gar nicht. Und auch das Thema Plattformökonomie, Plattform-Business-Modelle war auch noch recht neu. Insofern kann man sich auch vorstellen, wie sehr der Markt darauf gewartet hat, dass man sowas macht. Genau, habe dann aber, weil nach der Startup-Zeit die SAP einer meiner auch einer meiner Kunden war, samt aller Mitbewunderer und Marktbegleiter, dann irgendwann mal mich nach 4,5 Jahren Startup Freestyle dann im Konzernballett eingereiht und bei SAP, bei Microsoft zwischendurch, auch wieder bei SAP und darüber hinaus noch Beirätin und Aufsichtsrätin in diversen Unternehmen.
Ja, total spannend. Gehen wir nachher auch nochmal ein bisschen tiefer in deine Arbeiten, auch deinen Blick ein. Axel, wir werfen den Ball einmal kurz rüber zu dir.
Ja, vielen Dank. Deepa, unsere Biografien sind in dem Punkt gar nicht so unähnlich. Auch ich habe eine Startup-Vergangenheit, habe da allerdings ein bisschen länger durchgehalten, über mehrere Gründungen hinweg, ungefähr 15 Jahre, und bin dann erst vor einigen Jahren, vor 4 Jahren, ins Corporate gekommen, zur PwC. Habe zwischendurch eben hauptsächlich in Berlin eben als Gründungs-CEO, COO, meistens auf der Business-Seite, dann auch 6 Jahre im Silicon Valley verbracht und bin dann zur PwC als in meiner jetzigen Rolle, wo das Thema Open Innovation Hauptgrund war, das in dem Unternehmen neu aufzubauen, von Grund auf aufzubauen. Das hat mich unternehmerisch auch gereizt, also grüne Wiese. Und im Tagesgeschäft bedeutet das eben auch Venture Investments, aber auch Joint Venturing, Aufbau von Ökosystemen auch ohne Equity und Partnering zu orchestrieren. Habe da in den letzten 4 Jahren dann roundabout 23 Investments/Projekte in der Form dann, wo die PwC als Investor oder Player in einem Ökosystem aktiv ist, mit organisiert. Und weil mir nebenbei das Thema so am Herzen liegt, schreibe ich auch meine Doktorarbeit im Bereich Business-Ökosysteme in meiner Freizeit. Da sieht man also, ich nehme das Thema dann auch noch mit nach der Arbeit und freue mich auf den Podcast heute.
Ja, total spannend. Da können wir nachher sowohl Theorie, die neueste Theorie aus Forschung, sozusagen mit der Praxis matchen Um euch noch ein bisschen besser kennenzulernen, haben wir immer das Spiel Two Truths, One Lie in der Kombination One Truth, One Lie. Und ich bin total gespannt, welche zwei Anekdoten ihr mitgebracht habt für uns. Axel, ich würde in dem Fall den Ball zuerst zu dir spielen. Was hast du uns mitgebracht?
Meine erste Anekdote ist, dass ich in meinem Leben auch eine erste Karriere hatte, in der ich 25 Filme gedreht habe. Wohlgemerkt hinter der Kamera. Die zweite Anekdote ist, dass der Cousin meines Vaters der Staatspräsident eines südosteuropäischen Staates ist. Und damit darf das Raten beginnen.
Oh. Dieper, was würdest du nehmen? Ich würde, glaube ich, sagen, eins ist die Lüge. Das andere könnte ja theoretisch tatsächlich wahr sein.
Ich hätte gesagt, zwei ist die Lüge.
Okay, das ist, finde ich, gut. Wir sind uns schon mal uneinig. Mal sehen, was es am Ende wird. Dieper, was hast du uns mitgebracht?
Ja, ich habe ja so eine versteckte Leidenschaft als Sängerin und singe in einem Kammerchor. Und da mir Kultur generell auch nicht so ganz fremd ist, habe ich auch schon mal, ähnlich wie Axel, mich mit dem Thema Film beschäftigt und auch so eine kleine Produzentenrolle bei einem Spielfilm gehabt.
Heute möchte ich euch unseren Podcast-Partner TechBoost vorstellen, das Startup-Programm der Deutschen Telekom. Ganz besonders möchte ich auf TechBoost Connect innerhalb des Programms eingehen. Es ist ein Ökosystem, das reale Geschäftsanforderungen mit passenden Ansätzen und Lösungen zusammenbringt. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mit der Aussage arbeite, dass wir das 21. Jahrhundert nicht alleine meistern können. Und genau deshalb finde ich diesen Ansatz und das Programm von TechBoost so wichtig und relevant. Denn hier können Geschäftskunden ihre Herausforderungen als Challenges einstellen und die Startups im Ökosystem bieten maßgeschneiderte Lösungen an. Dieser Prozess ist daher mehr als eine simple Transaktion. Es ist ein echtes Matchmaking, das darauf abzielt, relevante Lösungen in kurzer Zeit zu finden. Und begleitet wird der gesamte Prozess durch das Team von TechBoost. Also habt ihr aktuell eine innovative Herausforderung in eurem Unternehmen, das gelöst werden soll? Dann schaut unbedingt auf der TechBoost-Seite vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und vergesst nicht, für weitere spannende Einblicke und Perspektiven diesen Podcast zu abonnieren.
Oh, ich bleibe bei meiner Eins als Lüge, was sozusagen die Sängerin angeht. Das kann, hoffentlich kein Fettnäpfchen. Aber das wär mein Tipp. Die Produzentenrolle, das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen irgendwie. Was ist dein Tipp, Axel?
Einfach for the sake of the argument nehme ich das andere. Ich glaube, das singt.
Das Gute ist, egal wie, irgendeiner wird immer recht haben in dieser Konstellation. Ihr seid beide schon seit sehr, sehr vielen Jahren im Bereich Venturing, in vielen Kooperationsmodellen, in auch in Beiratsfunktionen etc. unterwegs. Was mich natürlich interessiert, wenn ihr selber ein Highlight aus den letzten Jahren rausziehen würdet, was ihr sozusagen in der Kneipe um die Ecke sozusagen den Leuten erzählt, was euch selber total im Kopf geblieben ist. Welches ist das? Was ist euer Highlight der letzten Jahre? Gibt's das? Und wenn ja, welches ist es?
Ich glaube, es gibt viele Highlights. Ich hatte ja schon gesagt, ich hatte ja das Vergnügen auch gehabt, ähnlich wie Axel, ein Startup mit aufzubauen. Und ich glaube, diese Reise, diese Journey, Aufbau eines Unternehmens from scratch, 2 Monate nach Gründung, war ich mit an Bord als Employee Number One. Ich muss immer sagen, das Unternehmen gibt's noch. Es ist zwar kein Unicorn geworden, aber ein solides Pony, was immer noch ca. 60 Leute ernährt. Das ist schon, ich glaube, das wird, glaube ich, ein Highlight meiner Berufslaufbahn bleiben, auch wenn es danach noch viele andere Highlights gab. In der jüngsten Vergangenheit auch die Finanzierungsrunde Aleph Alpha war auch durchaus ein Highlight aus verschiedenen Perspektiven. Aber ich glaube, so diese Entrepreneurial Journey mit dieser Rollercoaster Ride, den man immer macht, wenn man ein Unternehmen from scratch aufbaut, das ist schon, ich finde, das in komprimiert ist schon ein Highlight. Und das ist, glaube ich, auch, das wird immer die Anekdote sein, von der man erzählt. Es gibt derer noch andere, aber ich glaube, das wäre so die eine.
Das persönlichste und emotionalste Highlight wahrscheinlich sogar.
Genau. Weil es halt eben auch ein Ecosystem Innovation at its best war.
Ja, spannend. Axel, was ist dein Highlight?
Ja, ich würde was Aktuelleres auswählen. Gerade vor 2 Wochen ist nach 3 Jahren Inkubation, kann man das ja auch nennen, der Launch-Event gewesen von dem allerersten Ökosystemprojekt, was ich bei der PwC initiiert habe. Also in den ersten 3 Monaten, als ich dort angefangen habe, gab es einen sehr visionären CEO, auch wenn er bei uns nicht so heißt. Und der hat gesagt, Axel, wir wollen ein Ökosystemplayer werden. Und wir haben uns sehr schnell hingesetzt und daran gearbeitet. Und in den ersten Monaten, also über 3 Jahre her ist das, kam dann auch gleich ein Projekt zustande. Es kamen mindestens 8 oder so zustande, aber 7 sind eingestellt. Und 1 aus dieser Ursuppe ist nun vor 3 Wochen gelauncht worden. Die Dataland hat auch einfach einen wunderbaren Namen, ist ein Ökosystemprojekt par excellence mit vielen, vielen Akteuren, wo ich dann doch auch fast eine kleine Träne verdrückt habe auf dem Launch-Event, weil es so die erste und auch gleichzeitig längste Ökosystemaktivität war, wo ich jetzt zuletzt dran beteiligt war.
Ja, total spannend. Weil ich bin ja der festen Meinung, dass man das 21. Jahrhundert nicht alleine bestreiten kann. Das ist auch etwas, was ich sehr, sehr stark auf Bühnen und anderen Bereichen sozusagen vertrete. Aber die Frage ist, was ist das auch ein Ökosystem für euch? Also was definiert für euch, du sagst, PwC möchte im Bereich Ökosysteme mitspielen, also ein Player im Bereich Ökosysteme werden. Was ist für euch der Begriff für ein funktionierendes und gutes Ökosystem? Warum macht man das? Wieso ist es wichtig? Wie wird man Ökosystemplayer? All diese Fragen, fangen wir mit der ersten an. Was ist ein Ökosystem für euch? Was bedeutet das für euch?
Ja, ich glaube, man kann was ja ein Ökosystem oder ein Ökosystem generell ist, ne, aus Anlehnung aus der Biologie zu sagen, man hat das Biotop und die Biozönose, also quasi die Umgebung, plus die quasi dort lebenden Akteure. Und ein Ökosystem zeichnet sich ja durch verschiedene Kooperationsformen, auch Wechselwirkungen zwischen den Akteuren untereinander aus und natürlich auch dadurch, dass jeder Akteur eine funktionale Rolle hat, sozusagen. Und eigentlich, wenn man jetzt sich das wieder den Schwenk in die Biologie überlegt, zu sagen, wie funktioniert ein Ökosystem, dadurch, dass eben jede Rolle, und es ist völlig egal, wie groß der Organismus ist, egal ob Ameise oder Elefant, sie haben ihren Beitrag zum Funktionieren eines komplexen Systems. Und gerade das Thema Ökosystem auf die Wirtschaft bezogen und auch auf ein Innovationsökosystem, was uns ja auch umtreibt, wenn man es da auch darauf bezieht, soll man sagen, genau das treibt eigentlich, ist ja eigentlich auch die Basiszutat, um Innovationen weiterzutreiben. Also wirklich dieses wieder in dem komplexen Biotop, das heißt Klima, Umfeld, Rahmenbedingungen zu denken, aber eben auch Biozönöse, wo sind die jeweiligen Akteure, um dann gemeinsam einfach ein gesundes Gleichgewicht nach vorne gerichtet für Innovation zu schaffen. Das, finde ich, ist für mich einfach das Ökosystem in seiner Gänze und in seiner Vielfalt, was ganz viel Diversität, Biodiversität in dem Fall ja auch beinhaltet, Diversity of Thought, Kompetenzen, Generationen, egal wie man es dreht und anschaut, alle diese Dimensionen gehören dazu. Und einfach sagt, ja, und da geht es wirklich um das Zusammenspiel der verschiedenen diversen Akteure.
Würdest du es unterstreichen, Axel, oder hast du noch gerade in der Doktorarbeit noch eine neue Begriffsdefinition gefunden?
Nee, das ist, da kommt es her, Dipa, genau wie du sagst, aus Übertragung aus der Biologie, ist in dem Sinne eine Metapher. Sprachwissenschaftlich betrachtet versuchen wir damit etwas zu greifen in der Wirtschaft, was wir noch nicht so gut verstehen immer, durch etwas, was wir in der Ökologie sehr gut verstehen, greifbar zu machen. Und das ist vollkommen richtig. Ich würde es gern noch eine Ebene dann tiefer legen. Und was uns nämlich passiert in der Ökosystem-Praktiker- und auch Theoretiker-Ecke, ist, dass es auch ein Buzzword geworden ist. Und Beispiel, ich habe also mehrere Jahre also als Startup-Founder in Berlin, aber dann auch in Silicon Valley, erlebt, wie kraftvoll ein geografisches Ökosystem sein kann. Also Orte, an denen Kapital, Ideen etc. zusammenkommen. Für lokale und auch Weltwirtschaft sogar, wenn wir an Silicon Valley denken. Aber ein geografisches Ökosystem ist nicht das Einzige. Es gibt dann andere Definitionen von Ökosystemen, wie zum Beispiel eben das Business- oder Innovationsökosystem, wo man heute sagen würde, der kleinste gemeinsame Nenner dafür ist vielleicht, dass sich mehrere Akteure zusammentun, um ein Offering zu machen an KundInnen, das die einzeln nicht könnten. Und da stecken jetzt mehrere Dinge drin. Es sind mehrere Akteure, wie du schon gesagt hast, Deepa, die auch Interdependenzen, Abhängigkeiten oder Komplementaritäten haben. Die bringen verschiedene Dinge rein. Sie produzieren etwas Neues. Da kommt das Innovationsthema rein, was es noch nicht gibt. Und es gibt AbnehmerInnen dafür. Das heißt, einen neuen Nutzen für EndnutzerInnen. Das können natürlich auch Unternehmen sein. Und wenn die drei Dinge zusammenkommen, dann denke ich, können wir von dem Plattform jetzt starten, Sven. Dann haben wir, glaube ich, mit einem Business- oder Innovationsökosystem zu tun, das im engeren Sinne jetzt für unseren Podcast hier vielleicht uns hilft.
Absolut. Jede Organisation hat ja eine Art Ökosystem durch Lieferanten etc. Das kann natürlich auch für Innovationen genutzt werden. Aber es gibt natürlich auch Unternehmen, die sich ganz speziell mit Innovation, mit radikalen Innovationen auseinandersetzen, um dahingehend auch Ökosysteme zu entwickeln, um sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Macht ein Ökosystem für Innovation für jedes Unternehmen Sinn? Man diskutiert ja momentan sehr, sehr unterschiedlich. Ich finde es ja ganz spannend. Das deutsche Ökosystem als Beispiel, mal die Klammer drüber, das ist jetzt auch nicht nur gut gegangen. Man hat sich auf andere verlassen. Man macht natürlich im Ökosystem natürlich auch in der Rollenverteilung, kommen natürlich auch Abhängigkeiten und auch letztendlich, man schiebt auch gerne mal ein Thema weg. Wie seht ihr das? Wo macht es gezielt Sinn, ein Ökosystem, sage ich es mal, zu betreiben? Sind das dann unterschiedliche? Wie geht ihr zum Beispiel damit bei der SAP um? Ihr seid ja auch selber sehr umtriebig in dem Bereich. Ja, SAP ist ja auch, sage ich mal, überall unterwegs. Aber wie treibt ihr das? Sind es dann unterschiedlichste auch Ökosysteme, Player, die in einen Bereich integriert werden, um sich mit ein oder wenigen Themen auseinanderzusetzen? Oder ist das ganzheitlich zu verstehen? Geht das überhaupt?
Ja, ich glaube, ich muss auch nochmal zu einem Punkt, den Axel ja angesprochen hat, dieses Ökosystem als Buzzword. Ich glaube, man muss aufpassen, dass man den Begriff als solchen auch nicht überhöht. Und Ökosystem als Selbstzweck oder Netzwerken und Ökosysteme als Selbstzweck zu betrachten. Am Ende, wir verfolgen immer ein bestimmtes Ziel und das ist ja erstmal grundsätzlich irgendwie unser Geschäft voranzutreiben. Und das Thema Ökosystem, wie du ja auch selber schon sagtest, Sven, jedes Unternehmen hat ja irgendwie auch eins. Und ich glaube, ja, nur dass wir dem Ganzen jetzt einen Begriff gegeben haben, heißt ja nicht, dass es das nicht schon vorher da waren. Und deswegen schaue ich immer so ein bisschen von der Seite irgendwie der Ergebnisorientierung. Was will ich denn erreichen und mit welchen Partners in Crime sozusagen oder mit welche Akteure brauche ich, wo finde ich die intelligenten, schlagkräftigen Netzwerke, wie baue ich diese Netzwerke und diese Ökosysteme, um genau dieses Ziel zu erreichen. Und ich meine, du erwähntest ja SAP, wie gehen wir damit um? Erstmal sind wir als Company, als Unternehmen, so wie wir aufgestellt sind, so wie wir uns in den letzten 51, ja bald 52 Jahren entwickelt haben, ja per se ein Ecosystem-Builder schon. Ja, also was SAP ja gemacht hat, mit dem Geschäftsmodell, dem Business-Software zu standardisieren, gemeinsam mit den Kunden zu entwickeln, in einem entsprechenden mit entsprechenden Industrieausprägungen und eben einem großen Partner-Ökosystem, was sich daraus entwickelt hat, so ähnlich wie es sich in der Automobilindustrie ja auch die Zulieferindustrie entwickelt hat, hat sich ja bei uns das ganze Netzwerk der Partner entwickelt. Das heißt auch Unternehmen, die Services, die sich rund um das Thema SAP-Implementierung ranken, ja, als ein Beispiel neben ganz vielen anderen, stellen ja im Prinzip da auch schon ein Ökosystem dar. Ja, wenn man einfach sagt, das ist ein Ökosystem, was auch eine SAP nicht nur initial quasi aufgebaut hat oder aus der Existenz der SAP sich das Thema erwachsen hat und auch weiterentwickelt hat und natürlich von uns aktiv gemanagt wird. Das ist unser Partner-Ökosystem, was da ist. Darüber hinaus gibt es aber, und da sind wir wieder beim Thema, wie nutzt man sie und wie geht man damit um? Natürlich nutzen einem Ergebnisorientierung, um innovativer schnell und auch innovativ schneller zu werden, nutzt man natürlich auch die kollektive Intelligenz eines Ökosystems, was neben dem, was wir uns selber um uns herum geschaffen haben, natürlich auch nochmal unsere Business-Mission komplementiert. Und da sind wir wieder bei dem ganzen Thema, die Partner, wie jetzt eine PwC zum Beispiel, aber eben dann auch nochmal, wie gehen wir, und das ist ja Teil meiner Rolle bei SAP auch, wie gehen wir damit um, wie binden wir auch aktive, das Startup-Ökosystem aktiv an unsere Geschäftstätigkeiten ein zu, aber auch da wieder nicht Selbstzweck, sondern um natürlich unsere unternehmerische Mission als SAP auch weiterzuentwickeln, an manchen Ecken schneller zu sein, innovativer zu sein, sich einfach sinnvoll zu ergänzen. Auch da wieder im Sinne unserer Kunden und im Sinne unseres Kerngeschäfts. Und das als Nordstern, immer die Ergebnisorientierung aus dem Kerngeschäft zu verwenden, gibt dann auch so ein bisschen die Richtung vor, in welcher Granularität, in welcher Intensität, in welche Richtung, mit welchen Akteuren vernetze ich mich wie und welche Ökosysteme binde ich ein und welche binde ich möglicherweise nicht ein oder binde sie weniger granular oder weniger tief ein.
Ich bin ja sehr, sehr viel in Aufsichtsrat, Beirat, mehr oder weniger Mandaten unterwegs und wir haben oft ein Element, also wie sich sozusagen Ökosysteme oder mehr oder weniger Netzwerke aufbauen. Das heißt, nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel, auf der Agenda steht ganz oben beispielsweise künstliche Intelligenz. Ja, was ist es, was kann es, welche Auswirkungen hat es und so weiter und so fort. Ergo, ich komme ja immer zur Fragestellung als Organisation, Partner Build or Buy, also kann ich mich mit diesem Themenschwerpunkt alleine auseinandersetzen, kompetenztechnisch? Brauche ich strategische Partner? Wenn ja, wen, wie viele, in welcher Form? Oder muss ich tatsächlich auch über Akquisitionen nachdenken von Mensch, Software, ganzen Organisationen etc.? Das ist ja am Ende ein Punkt, sage ich jetzt mal, in dem man sich dann ganz gezielt damit auseinandersetzt, was ist für mich die beste Option, sozusagen ein Ökosystem aufzubauen, um sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Ist es das, wenn man in eine Beratung, Ökosystemberatung reingeht für Organisationen, dass man die unterschiedlichen Punkte ausmappt, also das rein für Innovation, und dann guckt, okay, wie bespielen wir die jeweiligen Punkte? Oder läuft das irgendwie ein bisschen generalistischer? Also wie nimmst du das wahr? Ist das eher so ein ganzheitlicher Ansatz, wenn die auf euch zukommen? Oder ist das eher so, na, pass auf, Axel, das sind irgendwie 2, 3 Themen für uns und wir würden uns gerne mit diesen beschäftigen. Wie können wir das machen? Kurzfristig.
Ja, Sven, also zunächst mal, ich bin ja gar nicht selber in der Beratung tätig. Wir haben tatsächlich eine Beratung gebaut innerhalb der PwC für Ökosystemberatung. Das stimmt. Die habe ich auch mit aus der Taufe gehoben, aber ich kümmere mich tatsächlich um die PwC selbst und unsere Strategie in Ökosystemen und berate weniger da die Kundschaft.
Anna, du kannst es ja auch dann gerne aus der eigenen Perspektive dann sozusagen machen, wie ihr damit umgeht.
Ja, trotzdem genau gibt es da, glaube ich, mal mindestens 3 Antworten. Die erste ist, wo stehst du? Die DIPA hat gerade die SAP als Beispiel ausgeführt. Das ist eine der wenigen Ecosystem-First-Companies, die wir in Deutschland haben. Das heißt, sie ist schon von Grund auf als Deutschland ältestes Startup als Ökosystem entstanden. Mhm. Solche Firmen haben wir in Deutschland sehr wenige. Viele Ökosystemfirmen, die heute auch eben auf jedem Slide dann auch im Vorstand oder im Beirat oder auch im Kundengespräch bei den Beratungen dann genutzt werden, sind auch Ecosystem First Companies, aber aus den USA. Die sind nie anders gewesen. Ja, ob das nun eine Amazon ist oder auch chinesische Beispiele von einem Ping An im Bereich Versicherungen oder. Und die werden dann häufig deutschen Unternehmen gezeigt, die aber 150 Jahre lang was ganz anderes gemacht haben. Und da, wenn du auf so einem Punkt startest als Ecosystem First Company oder als Legacy Company, hast du natürlich unterschiedliche Startvoraussetzungen. Das ist Punkt 1. Das zweite ist, was du angesprochen hast mit den Fähigkeiten, ist natürlich die erste Brille, die du aufsetzt. Du guckst, was bin ich, wenn man so schön sagt, ein Ökosystem, ja, ist vielleicht ein Buffet und alle bringen etwas mit zur Party und zwar das, was sie am besten können. Dann hast du oft die gleichen Zutaten. Du brauchst jemanden in der Regel, gerade bei plattformbasierten Ökosystemen, es gibt aber auch Ökosysteme ohne Plattform, Technologie. Um bei einer PwC zu bleiben, wir sind kein Technologiehaus. Also ist das typischerweise etwas, wo ich immer schon mal an einen Ökosystempartner denke. Dann bringst du in der Regel mit Wissen. Du musst einen komplexen Bereich beherrschen können. Ich sag gleich noch was zu deinen Beispielen, Sven. KI, Nachhaltigkeit fand ich sehr gut. Da ist zum Beispiel die PwC häufig der To-Go-Partner, ja, weil es ein Wissensunternehmen ist. Dann bringst du in der Regel Daten mit rein. Entweder eine Kundenbasis oder eben, das können auch Maschinendaten sein, ja, weil Ökosysteme eben häufig auch, wie Plattformen auch, ein Datentriebrad haben oder benötigen. Mhm. Und manchmal brauchst du auch Services. Ja, also ein Ökosystem läuft nicht immer ganz digital. Auch Services sind häufig ein Bestandteil. Das sind so die großen Cluster. Da guckst du auf deine Fähigkeiten und suchst dir dann Partner. Aber die Ausgangsfrage, und das ist der dritte Punkt, war ja auch, braucht es eigentlich jeder? Und da lautet meine Antwort ganz klar nein. Warum? Anders als klassische Märkte wie Vertical Integration, Supply Chain organisiert sind, ist Ökosystem sehr teuer und dauert sehr lang. Und das ist ein Play, was viele, viele im Kapitalmarkt gelistete große Unternehmen, aber auch zunehmend im Mittelstand nicht durchhalten. Das Beispiel, dass ich da selber 3 Jahre an einer Ökosystem-Geschäftsmodell bis zum Launch verbracht habe, zeigt, dass es bis zum Launch schon sehr lange dauern kann und dann bis zur Value Generation oder auch zum Value Capturing für die, die das machen. Das übersteigt, was die meisten bereit sind zu denken. Die meisten denken in Jahresscheiben, manchmal sogar in Quartalsberichten. Und da kommen wir an das Grundproblem. Braucht das jeder? Vielleicht sollte es jeder machen, sicher nicht.
Würdest du das unterstreichen, Deepa?
Was ich jetzt rausgehört habe, sozusagen, du setzt aber im Moment und jetzt gerade mal als Verständnisfrage auch nochmal Plattform und Ökosystem gleich. Ja, weil Ökosystem als, also Plattform ist, ja, Plattformen und Plattformgeschäftsmodelle ist nicht das gleiche wie, aus meiner Sicht nicht das gleiche wie ein Ökosystem. Ja. Das würde ich ein bisschen, also das ist, glaube ich, eine feine Nuancierung. Das kann man so nennen. Aber für mich ist Plattform schon auch ein Businessmodell, was ich on purpose baue, ergebnisorientiert. Und das ist möglicherweise ein Enabler eines Ökosystems, aber nicht der Selbstzweck. Ich glaube, das muss man, glaube ich, im Begriff noch ein bisschen ausdifferenzieren. Und deswegen ist es auch die Frage, ja, also braucht jedes Unternehmen ein Plattform-Business-Modell? Sicherlich nicht, weil es macht nicht überall Sinn. Da bin ich auch der Meinung. Und auch die Beobachtung, dass man auch sagt, ja, SAP als Ecosystem First Company, auch da ist es, glaube ich, gewachsen. Es war auch da nicht das Ziel, zu sagen, man baut ein Ökosystem, sondern es hat sich ergeben. Was man aber sieht, ist, je jünger die Unternehmen sind, desto größer oder desto offener sind sie und desto wahrscheinlicher ist es, dass es ein offenes Ökosystem gibt oder andersrum. Je älter oder reifer das Unternehmen ist, desto starrer sind diese Ökosystemaktivitäten. Und warum ist es so? Weil wir ja wenn man jetzt sagt, gerade so die Industrieunternehmen, die gewachsen sind seit 150 Jahren oder auch nur 75 Jahren, die auch ja, jetzt ja die Hidden Champions und die ja in ihren Nischen ihr Geschäft gemacht haben, sind ja deswegen gewachsen, weil sie im Prinzip eine Nische besetzt haben und Marktanteile gewinnen konnten in einem, ja, in einem sehr abgegrenzten Markt, wo man sagt, dann hat man ein Produkt und dafür gibt es einen Markt und das entwickelt sich. Und dann, wenn man sich dann anders anschaut, auch ja in der Automobilindustrie, da gibt's halt die verschiedenen OEMs und im Prinzip sind die halt über die Jahre gewachsen und haben sich einfach nur gegenseitig irgendwie die Marktanteile abgejagt in bestimmten Bereichen. Was hat sich geändert jetzt gerade, wenn wir über das Thema Technologie und die Demokratisierung von Technologie und Innovation sprechen, ist, dass sich ja durch die technologischen neuen Möglichkeiten wir gar nicht mehr darüber diskutieren müssen, wie verteile ich einen Markt, ja, wie verteile ich das Bärenfell, das Bären, den ich erlegt habe, sondern ich habe ja jetzt die Situation über die neuen Möglichkeiten und der Geschwindigkeit, wie sich neue Services, neue Produkte, neue Unternehmen entwickeln, auch Plattformunternehmen, die im Prinzip die klassische Wertschöpfungskette außer Kraft setzen und in einen neuen Kontext bringen. Dadurch erzeugt man eigentlich neue Bären. Ja? Also wir reden nicht mehr darum, das Verteilen des einen Bärens, sondern wir reden wirklich darum, wie manage ich diese Bärenpopulation, die sich jetzt einfach entwickelt, weil auch da wieder Stichwort Ökosystem, dass das Umfeld auch eines ist, was ja so eine Art Gewächshaus-Charakter hat und einfach ein Brutkasten neuer Ideen und neuer Geschäftsmodelle. Und ich glaube, so muss man aus meiner Sicht auf das Thema schauen.
Würde ich gerne ergänzen, Dieper. Total richtig. Die Grundidee ist natürlich, dass der Kuchen für alle wächst. Ja, also nicht nur alle bringen mit, was sie am besten können und die Summe ist mehr als die einzelnen Teile, sondern der Kuchen wächst für alle. Und wir haben das tatsächlich auch untersucht. Und das Marktpotenzial für Ökosysteme in 2030 einmal prognostiziert. Und dabei sieht man, dass tatsächlich 75% des globalen GDPs potenziell ökosystemische Märkte sind in 2030. Was bedeutet das? Wie du schon gesagt hast, für alle Unternehmen stellt sich die Frage, wenn meine Industrie, in der ich eben 100 Jahre war, ja, sich ändert, und Industriegrenzen verschwimmen und Industrien konvergieren, dann entstehen neue Opportunitäten, die ich nur hineingehen kann, wenn ich eben auch über die Grenzen meiner Firma hinaus das tue. Und deshalb, das wollte ich nur unterstreichen, also das ist auch zahlenmäßig relativ sicher, dass sich die Anzahl der Bären erhöhen kann, genau wie du es ausgedrückt hast.
Absolut. Also was ich total spannend finde ist, dass, und das ist ja oftmals, was eigentlich in jeder Organisation in so einem Strategieprozess fehlt, eine gute Begriffsdefinition. Das ist wie, wenn ich jetzt frage würde, wir setzen uns als Organisation mit künstlicher Intelligenz auseinander und ich frage die Leute, was ist denn KI? Ja, da kommen dann unterschiedlichste sozusagen Definitionen heraus. Und ich glaube, das ist irgendwas, wenn es um Ökosysteme geht für Organisationen, dass man definitiv für sich sehr stark klärt, worüber rede ich eigentlich, wenn ich über ein Ökosystem spreche. Ich glaube, wo alle ein Ökosystem in eine Art Stück weit brauchen, ist definitiv das Thema künstliche Intelligenz. Und lass es da mal ganz kurz reinspringen. Dieper, ihr habt in einem Konsortium in Aleph Alpha investiert. Was ja an sich schon total, also ich finde es total inspirierend, weil es eigentlich etwas zeigt, was es in der Zukunft noch viel mehr braucht. Strukturierte gemeinsame Investitionen in auch teilweise, Aleph Alpha ist ja fast schon ein Infrastrukturprojekt, finde ich, meiner Meinung nach, wo man so reingeht. Also was mich interessiert, das ist ja nicht der Normalfall. Wie aufwendig ist es tatsächlich was so einfach aussieht? Wenn ich mit Jonas spreche, dann merke ich schon, dass es nicht so einfach ist. Aber wie war das für euch? Also wie ist man zusammengekommen? Ich meine, Bosch, SAP, die Schwarz-IT und auch noch ganz andere Player. Da sind wir also auch nicht nur sozusagen Freunde in Anführungszeichen im Boot. Das ist ja auch teilweise Wettbewerb, es geht um Transparenzen, was man damit vorhat. Wie seid ihr damit umgegangen? Wie ist es dazu gekommen? Das ist ja schon ein Schritt, das gemeinsam zu machen.
Ja, absolut. Und ich unterstreiche das auch. Das wird wahrscheinlich auch die Zukunft sein, weil das Thema jetzt auch wieder festgemacht am Thema künstliche Intelligenz. Ich glaube, das die Innovationsgeschwindigkeit, die sie ergibt und eben auch das Thema neue Chancen, das kriege ich als Einzelunternehmen alleine so in der Geschwindigkeit gar nicht mehr gehebelt. Vor allem nicht als Unternehmen, was schon länger am Markt ist und einfach auch aufgrund der Legacy sich auch nicht so schnell bewegen kann, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite aber auch natürlich eine Struktur hat, auf die man aufsetzen kann. Für mich ist auch deswegen Aleph Alpha so ein schönes, sehr, sehr gelungenes Beispiel und die Finanzierungsrunde als solche, weil genau da eben das Thema dieser Ecosystem-Charakter und das Thema Ecosystem-Innovation, und der Axel weiß es, ich habe ja vor anderthalb Jahren auch ein Buch zu diesem Thema rausgegeben, wo ich eben genau dieses auch skizziert habe, zu sagen, wie müssen wir eigentlich, welche Akteure, welche Bindeglieder braucht man, um diese systematisch zu verzahnen, um wirklich in einem Ecosystem Innovationen zu treiben und zu verankern, um eben genau diese ganze Schlagkraft auszuprägen. Das ist einmal wirklich ein Themenfokus, also so eine Art Innovationscluster zu bilden, die Brücke zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu schlagen, Finanzierungsökosystem zu kreieren und auch das Thema Corporate Startup Collaboration besser voranzubringen. Und das war in der Tat jetzt Stichwort Aleph Alpha mit der Einbettung in den Industriepark Heilbronn, ja, der ja auch maßgeblich von der Schwarz-Stiftung vorangetrieben wird. Und ja, diese ganze Finanzierungsrunde als solches eigentlich eine wunderbare Umsetzung meiner Blaupause aus 2022, zu sagen, wie treibe ich Ecosystem Innovation eigentlich in Reihenform. Natürlich war es eine große Herausforderung, sozusagen diese verschiedenen Akteure zusammenzubringen, was diese Finanzierungsrunde als solche aber spannend gemacht hat, zu sagen, jeder einzelne Akteur, gerade die strategischen Investoren, weil Aleph Alpha war ja schon Seed und Series A finanziert über institutionelle Investoren. Jetzt in der Series B war das Augenmerk vor allem auf strategische Investoren, also die jetzt neu an Bord zu nehmen. Und jeder einzelne strategische Investor hat ja seine eigene Mission oder seinen eigenen Value Case mit der Aleph Alpha. Weswegen es auch spannend ist zu sagen, ich habe ein schönes Zielbild mit einem großen Mosaik und jeder steuert so sein Bausteinchen dazu bei, zu diesem Gesamtmosaik Aleph Alpha, aber eben auch für den Innovationsstandort Deutschland. Und es war, dieses Ausbalancieren der unterschiedlichen Interessen, die ja herrühren aus dem Geschäftszweck der einzelnen strategischen Investoren, sorgt halt für sehr viel Diskussionspotenzial, weil man eben ein gemeinsames Verständnis entwickeln muss, auch die Wechselwirkungen im Blick haben muss. Wir haben natürlich auch weiterhin institutionelle Investoren dabei, was aber auch ein großes Ziel war, zu sagen, man baut ein KI-Ökosystem und auch eine KI-Company aus Deutschland mit fast ausschließlich deutschem Kapital, was auch eine sehr, sehr große, nicht Herausforderung war, sondern eher zu sagen, das war eine Philosophie, zu sagen, man möchte nicht, man möchte vor allem erstmal ein deutsches und auch deutsch finanziertes Unternehmen in den Markt bringen, um einfach das Thema Technologiesouveränität auch einfach nochmal sicherzustellen. Was nicht heißt, dass das Unternehmen nicht in naher Zukunft an auch entsprechend international skalieren wird. Aber einfach mal zu sagen, der Nukleus erstmal noch so lange möglich, auch hier wirklich vor Ort zu entwickeln und auch die Wertschöpfung in einem deutschen Ökosystem erstmal im Ökosystem Europa auch zu haben und zu halten.
Ich bin noch total gespannt, wie es weitergeht, weil wir auch mal merken, dann gerade CD-Runden kommt ja oftmals wieder dann auch sehr viel ausländisches Geld dazu, haben wir es auch gerade bei anderen Organisationen gesehen. Aber wenn ich dich jetzt fragen würde, was war dein Key-Learning aus genau diesem Case Aleph Alpha, was würdest du sagen?
Ja, das Key-Learning ist irgendwie sehr nach vorne gerichtet und auch sehr abstrakt, aber dass wir es können, ne? Dass wir in Deutschland genau Innovation, also Ecosystem Innovation können, und zwar genau in dieser Komplexität, ja, mit privatem Kapital, institutionellem Kapital, der Wissenschaft, ja, verschiedenen strategischen Partnern und unterschiedlicher Größe mit unterschiedlichen Interessen. Also dieses Heavy Lifting, was wir idealerweise auch noch für andere Themen wie zum Beispiel Nachhaltigkeit, aber auch Clean Energy etc. brauchen, dass wir da wirklich in der Lage sind, sowas zu stemmen. Über über den Tellerrand rauszuschauen, zu sagen, man stellt mal die Partikularinteressen, ja, setzt sie in den Kontext einer größeren Sache und bindet es so zusammen, dass wir wirklich einen Innovationsleuchtturm made in Germany hinstellen können. Ja, was wir uns ja immer gerne selber einreden, dass wir es nicht können. Und wenn wir sagen, doch, da können wir. Da haben wir mal wieder gezeigt, BioNTech, da haben wir es vor 3 Jahren gezeigt. Aleph Alpha haben wir es auch nochmal gezeigt. Und es gibt noch unzählige Beispiele, wo wir es auch nochmal zeigen könnten und hoffentlich auch noch zeigen werden. Das ist dieses optimistische Key Learning, nehme ich da am meisten mit.
Wie siehst du das, Axel? Dieber beschreibt das ja gerade als wunderbare Blaupause. Ich finde das auch ganz charmant. Ist das was? Wie blickst du da aus deiner Perspektive drauf? Vor allem, was mich interessiert, das ist vielleicht die zweite Frage im Anschluss, neben deiner Perspektive auf diesen Case. Wie kriegen wir sowas multipliziert? Also kann man sowas strukturiert steuern, auch in gerade in Deutschland? Oder ist das eher so ein bisschen auch der Lucky Punch hinter der Thematik KI?
Ich denke, das führt ein bisschen zurück, Sven, auf deine Frage auch davor, welche Themen eignen sich für ökosystemisches Herangehensweise? Die großen Probleme eignen sich. Ja, du kannst 10% Effizienzprojekte auch anders machen und solltest es auch tun. Und deshalb, wenn du auch als Firma vor der Frage stehst, gehe ich irgendwo rein, baue ich ein eigenes Ökosystem. Wir haben noch nicht über die Rollen gesprochen, ne? Über die mitmachende Rolle in jemand anderes System oder das Aufsetzen eines eigenen. Das ist eine Fülle von Herausforderungen. Und die lohnt sich nur, überhaupt die Box aufzumachen, wenn du ein wirklich großes Problem lösen willst.
Würdest du denn sagen, eigentlich macht ein Ökosystem wirklich richtig Sinn, ist bei radikalen Innovationen, die tatsächlich einen massiven Impact auf die Organisation haben?
Der Innovationsgehalt von Ökosystemen ist nicht der einzige Maßstab für den Erfolg eines Ökosystems. Also ich würde nicht sagen, Ökosysteme sind ein Garant für maximale Innovation. Nein. Sondern Ökosysteme sind ein Garant, ein sehr großes Problem wirtschaftlich, gesellschaftlich auch lösen zu können. Was einige auch dann ein oder zwei zusammen in einem Joint Venture möglicherweise oder in einem Konsortium dann auch irgendwann nicht mehr können, sondern sehr erfolgreiche Ökosysteme sind eben bestehen aus Dutzenden oder Hunderten Playern irgendwann. Und das eignet sich nur für große Probleme. Also KI ist sicherlich ein solches Problem und deshalb ist es auch sehr gut, was Deepa beschrieben hat. Ein anderes solches Problem ist sicherlich das Thema Environment und Nachhaltigkeit, ein absolutes Ökosystemthema. Auch hier, weil es nicht alleine geht. Und ja, da haben wir zum Beispiel mit der Dataland, die ich eingangs erwähnt habe, eben auch es geschafft, mit vielen verschiedenen Playern zusammen einen Marktplatz für ESG-Daten ist es. Also da geht es darum, wir können viel überlegen zum Thema nachhaltige Lösungen entwickeln, aber uns fehlen vollständig die Daten. Und wem gehören die? Wer verdient an denen Geld? Welche sind es überhaupt? Das ist alles ziemlicher wilder Westen. Und Dataland versucht da auch hier europäisch, ganz vergleichbar mit dem Aleph Alpha Case, eine Antwort zu finden. Und in dem Fall besonders, und deswegen sage ich es nochmal, nicht nur, weil es ein anderes großes Thema ist als Beispiel für ein Ökosystem Playing Field, sondern auch, weil noch ein wesentlicher Akteur mit da reingekommen ist, nämlich der öffentliche Sektor im Vergleich zum Aleph Alpha Thema. Hier ist es so, da ist dann die EU mit im Projekt eingebunden, stellt dort den sogenannten Datentreuhänder, also eine neutrale Plattform, wo Daten, Nachhaltigkeitsdaten von Unternehmen dann künftig abgelegt werden. Da sind Regulierer mit dabei. Also will sagen, die großen Probleme, das sind die Ökosystemthemen und da eben alle Stakeholder, das kann Private Sector, das kann Public Sector sein. Und dann, um die Frage zu beantworten, Sven, können wir das auch noch öfter machen in Deutschland und in Europa, mit Sicherheit.
Absolut. Wie kann ich als Organisation, nehmen wir es mal ein KMU, ja, nicht mal ein Hidden Champion oder sonstiges, sondern wirklich ein kleineres mittelständisches Unternehmen. Wie kann sich so eine Organisation mit der Thematik eurer Meinung nach sehr, sehr gut auseinandersetzen? Sind wir dann bei Speedboat-Verfahren oder sonstigen Elementen? Was wäre da euer Tipp für jemanden, der jetzt nicht an unermesslichen Ressourcen und Mitteln und auch nicht an Netzwerk aktuell. Du hast vorhin erwähnt, es gibt ja ganz viele da draußen, die haben noch nicht mal mit ihrem Nachbarn gesprochen, so ungefähr. Wie können die sich mit einem Thema oder mit Themen, die für sie spannend sind, auseinandersetzen? Was ist da so ein bisschen eure Empfehlung? Wie kann ein Mittlerer damit starten?
Ja, werde das auch oft gefragt, ne? Wie startet man? Ich würde es immer an dem eigenen Nordstern so ein bisschen ausrichten. Also zu sagen, was will ich eigentlich erreichen? Wie möchte ich? Und zwar gar nicht aus der Überlegung Netzwerk etc., sondern welches Thema, wo entwickelt sich meine Branche, wo entwickelt sich mein Geschäft hin durch die neuen Möglichkeiten und zu sagen, welche Rolle möchte ich da spielen? Wie möchte ich zum Beispiel jetzt als, wenn wir jetzt das Thema künstliche Intelligenz wieder nehmen, als Beispiel zu sagen, welche Potenziale bringt diese Technologie für mich, für mein Geschäft? Wie möchte ich das Thema inkorporieren in meinem aktuellen Business? Wo möchte ich in 3 bis 5 Jahren hin? Ja, was möchte ich als Unternehmen erreichen an der Stelle? Wie entwickle ich mein Gespräch weiter? Und von diesem Nordstern ausgedacht, also immer so ein bisschen vom Ende oder vom Ergebnis ausgedacht, was muss ich dafür tun? Mit wem muss ich mich da vernetzen? Dann ist es mal vielleicht die lokale Politik, mal ist es wirklich das Nachbarunternehmen. Möglicherweise ist es auch einfach nur mein wichtigster Kunde, mit dem ich mich erstmal einsperre und sage, lasst uns mal schauen, wie wir das machen. Also wirklich eher, also klar, mit eine Vision zu formulieren, die nicht unrealistisch ist, aber die greifbar ist und dann einfach zu sagen, wie definiere ich den Weg dorthin? Also vom Ergebnis aus gedacht, von einem Zielbild aus gedacht oder einem Nordstern und dann zu sagen, das sind jetzt die Schritte, die ich machen muss. Und auf dem Weg zu überlegen, welche Akteure brauche ich dafür? Weil jeder hat da ja auch, je nach Produkt, je nach Thema, was ich mir vornehme, habe ich ja auch eine andere Komposition der Wegbegleiter. Und so würde ich immer empfehlen, anzufangen. Also wirklich klein, weil die KMU, sie sind die Experten ihres Geschäfts, sie sind die Experten ihrer Branche, ihres Themas. Ja, wo gibt es jemanden, der vielleicht sowas Ähnliches macht, ja, dass ich vielleicht nachmachen will oder so, oder adaptiert für mein Business weiterentwickeln will? Also wirklich gar nicht die große Vision und sich erschlagen zu lassen von der Fülle der Möglichkeiten. Und auch erstmal zu sagen, ich kann es noch gar nicht richtig greifen, was ich damit eigentlich alles machen soll mit dem Thema künstliche Intelligenz, sondern wirklich zu sagen, okay, ich bin Experte für mein Business, für mein Thema, für meine Branche. Wie entwickle ich diese jetzt auf meiner persönlichen Vision weiter? Und wen hole ich mir dafür an die Seite? Ich würde im Zweifel immer, ja, start small with baby steps, aber auf ein definiertes Ziel hin.
Ja, finde ich gut, unterstütze ich total, lieber. Man muss irgendwo anfangen, also Readiness Assessment bei sich selber oder wo stehe ich, ist wirklich der erste Punkt. Und du hast eben gesagt, was habe ich eigentlich? Ja, das kann bei einem mittelständischen Maschinenbauer die Installed Base sein an Maschinen. Ja, da ist die Frage, was mache ich mit denen? Wie haben die Daten? Kann ich an die ran? Wie monetarisiere ich die möglicherweise anders? Also es geht immer damit los, genau wie du sagst, eine neue Opportunität im besten unternehmerischen Sinne, eine Gelegenheit im schumpeterschen Sinne zu erkennen und zu schauen, was habe ich schon. Und dann das Zweite, und das würde ich gerne ergänzen, ist das Thema Mindset. Wir haben eben in der Leitungsfunktion hauptsächlich auch einfach eine Generationenproblem. Die Menschen, die heute unternehmerische Entscheidungen treffen in Deutschland, sind durch Schulen gegangen, in denen Wettbewerb, Konkurrenz, Supply Chain bis zum Erbrechen von den Wirtschaftshochschulen und den MBAs bis hin dazu, wie die Wirtschaft eben einfach jahrzehntelang wirklich sehr gut funktioniert hat, eigentlich antiökosystemische Erfolgskriterien gelernt haben. Die Menschen, die Entscheidungen fällen, kennen das nicht. Und deshalb ist das Thema Mindset die zweite große Frage, die ich mir stellen würde. Wie bekomme ich das, um dann auch weiterzugehen? Und dann folgen eben die eigentlich handwerklichen Tätigkeiten, die du gesagt hast. Was ist mein zukünftiges Zielbild? Wo möchte ich hin? Wie komme ich dahin? Welche Partner brauche ich? Aber die ersten zwei Fragen sind fast die wichtigsten.
Wir könnten natürlich noch, ich glaube, 3 Stunden weiterreden, merke ich gerade. Was mich so ein bisschen zum Ende auch nochmal interessieren würde, ist, worauf freut ihr euch ganz persönlich in nächster Zeit in eurer Tätigkeit? Also gibt es irgendwas, ein Projekt, an dem ihr gerade arbeitet, ein Themenschwerpunkt, Abschluss der Doktorarbeit, whatever so ungefähr. Worauf freut ihr euch sozusagen im Jahr 2024 ganz besonders noch?
Ja, hoffentlich auch noch ähnliche Leuchttürme wie dieses Investment in Aleph Alpha. Darauf freue ich mich. Ich glaube auch das Thema, dass wir immer unsere Gedanken in unterschiedlichen Buchprojekten zu Papier bringen. Axel, das eint uns beide. Insofern, ja, das sind so die Themen, auf die also ich mich jetzt auf jeden Fall auch sehr freue. Noch das ein oder andere Investment, was gerade ansteht. Und dann schauen wir mal, welche Leuchttürme noch folgen werden.
Ich habe das Glück, ich kann einem Leuchtturm schon folgen. Ich habe in 2 Wochen eben das Launch-Event von einem weiteren Ökosystemprojekt, der Certiv AI. Da werden wir in Berlin im Microsoft-Atrium auch mit Volker Wissing, dem Bundesminister für Digitales, den Launch feiern. In dem Fall geht es um einen TÜV für KI, wo wir uns als PwC mit der DEKRA, also einem großen Prüfunternehmen, die eben sehr gut sind im Prüfen physikalischer Produkte und die PwC eben als Prüfer von Algorithmen und noch mit weiteren Playern zusammengetan haben, um herauszufinden, wie können wir KI in Europa eigentlich sicher machen. Ja, also nicht nur sicher im Sinne von Threats und Incidents, sondern auch im gesamten Sinne des EU AI Acts responsible machen. Und wer prüft das und zertifiziert das am Ende? Und da haben wir ein ganz tolles Ökosystem gebaut, was in 2 Wochen eben gelauncht wird. Und da freue ich mich persönlich sehr drauf. Und ansonsten würde ich noch erwähnen, dass ich nach vielen Jahren jetzt Rückkehr aus den USA das erste Mal wieder hinfahre und über Ostern dann in der San Francisco Bay Area mal wieder ein Spiel hoffentlich meiner Golden State Warriors mir anschauen kann und ein bisschen die Luft aus alten Zeiten schnuppern darf.
Ja, super. Das hört sich doch auf jeden Fall toll an und auch dementsprechend auch inspirierend. Zu guter Letzt, wir können ja irgendwie nicht verlieren, außer vielleicht der Einzelne, die Auflösung unserer Anekdoten. Fangen wir bei dir an, Axel. Was war die Lüge?
Ja, ich habe es euch sehr schwer gemacht. Es waren beides, in beiden waren ein Körnchen Wahrheit. Aber die volle Wahrheit ist, dass der Cousin meines Vaters der Staatspräsident von Rumänien ist und auch schon in der 3. Legislaturperiode, meine ich, wiedergewählt wurde gerade.
Da geht ein traumhaft, ich freue mich schon. Das ist so lieber. Hole ich den 2. Punkt. Was war es bei dir?
Ich befürchte, genau, du holst den 2. Punkt. Weil in der Tat irgendwie, ich glaube, das, was wirklich keiner hören will, ist mich singen. Insofern stimmt das mit dem Associate Producer bei einem Spielfilmprojekt, aber definitiv nicht die Sängerin im Kammerchor.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich werde auf jeden Fall den Tag mit meinem Grinsen sozusagen fortführen. Mega, ich sag ganz, ganz lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um mit mir über das Thema Ökosysteme, über Innovation, auch über Ökosysteme zu sprechen. Und ich glaube, was wir gemerkt haben, ist definitiv, man muss sich damit sehr, sehr gut auseinandersetzen, einen guten Fokus haben, aber sich danach auch die richtigen Fragen stellen, definitiv, wenn es darum geht, mit wem gehe ich meine Ökosysteme sozusagen später an. Dementsprechend ganz lieben Dank, dass ihr da wart. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Herzlichen Dank, Axel und Deepa.
Danke, Sven.
Danke euch.
Danke fürs Zuhören. Bei Fragen oder Anmerkungen stehe ich dir gerne über meine Social-Media-Kanäle zur Seite. Bis zum nächsten Mal und ich freue mich, gemeinsam mit dir Zukunft zu gestalten. Und gestaltet wird dieser Podcast in Kooperation mit PwC Deutschland und TechBoost, dem Startup-Programm der Deutschen Telekom.